Keine Sorge, ich werde nicht predigen, das kann ich nämlich nicht und Rüdiger wird auch gleich hier oben sein, aber ich darf tatsächlich heute den Predigttextauszug einmal vorlesen. 2. Petrus 1, Vers 12 bis 21. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies allzeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren und auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Amen.
Ja, super Luca, vielen Dank. Du kannst noch nicht predigen vielleicht, hast du wahrscheinlich noch nicht probiert. Und so reden und lesen kann wie du, kann man wahrscheinlich auch predigen. Von daher überlegst dir, ich kann dir es gerne beibringen. Genau, zweiter Teil unserer Predigtreihe über die Heilige Schrift. Das Anliegen dieser Predigtreihe ist zweierlei. Erstmal wollen wir zeigen, warum die Bibel, die Heilige Schrift so zentral wichtig ist im Leben unserer Gemeinde. Und im zweiten auch, wir wollen uns auch positionieren, so ein bisschen im Vergleich zu anderen Christen und zu anderen Kirchen. Und Matthias hat letzte Woche damit angefangen und er hat ein paar Gedanken mit uns geteilt über das Thema Zuverlässigkeit oder Vertrauenswürdigkeit der Schrift. Und da hat er eben gesagt, dass wir nicht in mythischer oder irgendwie magischer Weise an ein Buch glauben. Wir sind auch hier nicht alle irgendwie Experten für antike Schrift und antike Kultur, sondern er sagte, wir glauben einfach einem Johannes, der seinen besten Freund Jesus sterben sah. Der hat ihn begraben und kurze Zeit später, nachdem Jesus aufgestanden ist, hat er mit dem gefrühstückt. Und das hat er aufgeschrieben. Anders ausgedrückt, Johannes und die anderen Apostel haben nicht aufgeschrieben, was sie geglaubt haben oder was sie vielleicht religiös sich irgendwie abgeleitet haben, sondern sie haben nur das aufgeschrieben, was sie gesehen haben, was sie erfahren haben. Und wir gehen einfach davon aus, dass das stimmt. Kein Grund, es gibt viele Gründe dafür anzunehmen, dass, ja, die haben uns nicht belogen, die haben uns nicht beschissen. Das ist wirklich so passiert. Genau in der gleichen Art und Weise, wenn du jetzt nach Hause gehst und gefragt, und wo warst du heute Vormittag? Und dann sagst du, boah, ich war in dieser Kirche, die heißt Lukasgemeinde, echt so ein bisschen sonderbar, aber irgendwie auch ganz interessant. Und da war so ein Vorher, oben auf der Bühne war so ein alter weißer Mann und der hat was erzählt. Und er hatte so einen Laptop und hatte das an und so weiter. Und genauso, wie du das erlebt, haben die das damals erlebt. Ne? Und ich hoffe, das liegt natürlich jetzt an dir, aber ich hoffe, dass dem, der du das erzählst, auch dir das glaubt. Und da war es dann wahrscheinlich so. Und ich denke, das kann ja nicht gewesen sein. Ne? Da redet jemand, hat keinen Talar an, geht gar nicht. Das kann nicht stimmen. Doch, manche predigen auch ohne Da. So, das ist so der Hintergrund. Bei diesem Thema Heilige Schrift gibt es ja noch ein großes Thema, was uns umtreibt und was ja auch wirklich schwierig zu verstehen ist, dass alle Christen doch irgendwie die Bibel lesen. Für alle Kirchen ist so die Bibel auch irgendwie Grundlage dieses ganzen Dinges, was sie da machen. Warum gibt es da so viele unterschiedliche Meinungen? Warum gibt es bei manchen Themen solche unterschiedlichen auch Interpretationen dessen, was da drin steht? Wie kommt es manchmal sogar zu heftigen Streit unter Christen oder Kirchen eben über diese Heilige Schrift? Das ist eine gute Frage, die werde ich nächste Woche beantworten. Also herzliche Einladung, wenn ihr mal was richtig Spannendes hören wollt, kommt nächste Woche wieder. Heute aber, finde ich zumindest, ist auch ein richtig cooles Thema, weil das auch so die Grundlage dessen ist, was wir uns nächste Woche anschauen, ist, was sagt die Bibel eigentlich über sich selbst? Was heißt, wie sieht die Heilige Schrift eigentlich sich selbst? Und jetzt ein bisschen technisch ausgedrückt, ich werde euch ein paar Gedanken, wirklich nur ein paar einführende Gedanken zum Thema Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift geben. Und zwar in 4 Abschnitten erstmal die Heilige Schrift und der Geist Gottes, die Heilige Schrift und das Reden Gottes, die Heilige Schrift und das Handeln Gottes und die Heilige Schrift und die Einladung Gottes. Und wir fangen an, wie das bei dem Thema sinnvoll und nötig ist, mit die Heilige Schrift und der Geist Gottes. Luca hat gerade 2. Petrus 1, Verse 12 bis 21 vorgelesen und ich möchte nochmal die Verse 12 bis 18 so ein bisschen mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Petrus ist am Ende seines Lebens und die Frage entsteht, wie geht's weiter mit den Gemeinden? Und zwar Petrus, was da von Hütte stand und so weiter, ne, das meinte seinen eigenen Körper. Das heißt, Jesus hat ihm klar gemacht, da gab es ja auch Verfolgung und so weiter, hör mal zu, Petrus, du wirst hier bald sterben. Und Petrus macht das auch der Gemeinde klar und sagt, ich bin hier nicht mehr lange unter euch, ich bin am Ende meines Lebens. Und die Situation war dann, okay, wie geht das weiter, wenn der weg ist? Weil der war der Augenzeuge, der hat alles miterlebt. Petrus sagt auch hier, das ist mein Job, ich erinnere euch immer wieder dran, was da passiert ist. Es waren keine Märchen, es waren keine Fabeln, es ist wirklich so passiert. Und Petrus konnte dann gefragt werden, dann in der Gemeinde, stell dir vor, Mensch, war das wirklich so mit Jesus und was hat er angehabt und wie sah er vorher aus, wer war da noch irgendwie dabei, ich habe gehört, das und das ist passiert, stimmt es wirklich? Und Petrus war ihm dabei und er konnte diese Fragen beantworten. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn der tot ist, wenn der nicht mehr da ist? Was passiert mit den Gemeinden, wenn alle Augenzeugen weg sind, wenn wir die nicht mehr fragen können? Und dann stand eine Not in den Gemeinden und sagt, woran sollen wir uns als Christen denn weiter orientieren? Woran sollen wir unseren Glauben weiter aufbauen? Wie kann die Gemeinde weiter wachsen? Und darauf hat Petrus eine ganz verblüffende Antwort, finde ich. Und mich hat das tatsächlich in der Vorbereitung nochmal überrascht vor diesem Hintergrund. Und er sagt dann in 2. Petrus 1, Verse 19 bis 21 folgendes. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Also auf diese total berechtigte Frage, wie kann das weitergehen, sagt Petrus einfach, keine Angst. Wenn wir Apostel weg sind, habt ihr immer noch eine gute Grundlage für euren Glauben. Und er sagt hier sogar, ihr habt sogar noch eine bessere Grundlage. Das fand ich total verrückt. Eine bessere Grundlage. Und zwar die prophetischen Schriften des Alten Testamentes. Und er sagt, die sind euer Licht auf eurem Weg, bis Jesus wiederkommt. Und ich denke, echt krass, echt krass. Müssen wir fragen, okay, nur die prophetischen Bücher im Alten Testament, wer die Bibel so ein bisschen kennt, die prophetischen Schriften, das sind auch noch ein paar mehr als jetzt nur die, die wir Propheten nennen, aber es ist dennoch ein kleinerer Teil von diesem Schinken. Ne? Was ist mit den anderen? Und darum geht es heute, zu gucken, was alles eben diese Schrift ist. Und interessanterweise greift Paulus am Ende seines Lebens genau das gleiche Thema auf. Und sagt auch nochmal was zur Schrift, das lese ich gleich vor, aber vielleicht einen kleinen Einschub für mich, was die beiden hier im Nebensatz machen. Petrus und Paulus waren tatsächlich die entscheidenden beiden Persönlichkeiten am Anfang der Christenheit, am Anfang der Gemeinde Jesu, am Anfang der Kirche. Und was sagen beide? Sie sagen, es ist eine ganz klare Absage an einen Personenkult. Die sagen, bitte, bitte, baut euer Glaubensleben nicht auf Menschen auf. Menschen sind total unzuverlässig. Hier in dem Sinne, Menschen werden alt und sterben. Das ist so, wenn es gut geht, dann endet es so. Viel schlimmer und was viel mehr Verunsicherung im Glauben auslöst, ist, wenn geistliche Leiterinnen und Leiter richtig Bock missbauen, wenn die versagen, wenn die so predigen und so leben, wenn die eben nicht das tun, was sie sagen, wenn sie nicht ihrer Identität entsprechend sich verhalten und so richtig vergeigen. Und ich sage euch was, alle, die hier geistliche verantworten, wir alle Pastoren der Gemeindeleitung, wir alle können es richtig vergeigen und zwar so richtig. Und deswegen mein Appell an euch, baut euer Glaubensleben nicht auf uns. Ihr könnt inspiriert werden, könnt dankbar für uns sein, gerne. Aber wir können es so richtig vergeigen. Die Grundlage ist Jesus Christus und das, was wir von ihm wissen, was Gott getan hat auf Grundlage der Heiligen Schrift. So, wenn ihr das mitgenommen habt, schon sehr wichtig. Also, vor diesem Hintergrund, auch Paulus tritt bald ab, sagt er Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also hier ist schon ein Hinweis, okay, alles in der Schrift, also nicht nur die prophetischen Bücher. Und was noch interessant ist, ist das, was Petrus beschreibt als vom Heiligen Geist getrennt, beschreibt Paulus folgendermaßen als, das Wort, was da steht, ist Theopneustos, also so ein Zusammending von Gott und Geist oder Gott und Atmen, also von Gott eingehaucht. Man könnte auch sagen, die Schrift ist Gott atmend. Was Paulus hier sagt, ist, in der Heiligen Schrift kommt Gott uns ganz nah. Aber wie nah musst du einer Person kommen, dass du die atmen hörst? Sehr nah. Das ist sehr persönlich, das ist sogar geradezu intim. Das Wort Intimität kommt vom lateinischen Timere, das heißt sich fürchten. Also Intimität beschreibt sowas wie, man bewegt sich eigentlich in was hinein, was einen Angst macht. Also es gibt eine Art von Nähe, die einen auch beunruhigt, die einen Angst machen kann. Und das ist auch so. Gott möchte uns in sein Wort so richtig nahe kommen. Und es kann sein, dass euch das richtig Angst macht, dieser Gedanke. Ein Gott so ein bisschen fern, der mir vielleicht ein paar Regeln gibt, ein paar Infos, ist nett. Aber ein Gott, der mir so nahe kommt, durch sein Wort, durch seine Schriften, das könnte mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und genauso ist es auch. Und das möchte er auch. Aber wenn wir das zulassen, wenn wir es zulassen, dass Gott uns so nahe kommt, dann verändert sich unser Leben eben auch radikal zum Guten oder wie es hier steht, zu einem Leben nach Gottes Willen. Und noch etwas lernen wir hier so nebenbei über die Heilige Schrift. Und zwar, dass Gott tatsächlich der letztverantwortliche Autor dieser Schrift ist. Obwohl er selber nichts geschrieben hat. Wie können wir das vergleichen? Es ist immer schwierig, so Vergleiche zu machen. Die hinken immer irgendwo. Aber ich versuche es mal mit folgendem Beispiel. Stell dir vor, ihr habt einen Architekten, dein Haus plant, und er ist aber gleich, er plant sein eigenes Haus. Also er ist nicht nur der Architekt, sondern ist auch Eigentümer und Besitzer seines Hauses. Und der hat dieses Haus sich ausgedacht, geplant, hat die Vision, holt jetzt Handwerker dran, ganz unterschiedlicher Art und Weise, ne, Metall, Glas, Holz, Stein, alle brauchst alle unterschiedliche Leute. Fürs Fundament brauchst du andere als fürs Dach. Das heißt, auch die Handwerker, die er zusammenholt, die sind alle total unterschiedlich von ihrer Bildung, von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Kompetenz. Aber er holt er alle zusammen und sagt, so will ich das haben, so soll das am Ende aussehen. Und er motiviert und inspiziert und inspiriert diesen Vorgang. Und am Ende steht eben da sein Haus. Obwohl er selber nicht einen Handschlag gemacht hat, wenn ihr so wollt. Er hat keinen Stein getragen und so weiter. Und dennoch ist es sein Haus. Es ist für ihn entstanden. Er ist dafür verantwortlich. Seine Vision ist für die Umsetzung zuständig. Und am Ende ist es sein Haus. Genauso würden wir ihm sagen, das ist, deswegen sagen wir manchmal hier über Gottes Wort zu den Heiligen Schriften, ne, es sind Gottes heilige Schriften. Soweit zum ersten Teil, die Heilige Schrift und der Geist Gottes. Zweiter Punkt ist die Heilige Schrift und das Reden Gottes. Da gehen wir mal zurück ins Alte Testament und zwar zu dem Moment, wo Mose die beiden Steintafeln von Gott empfängt, wo die 10 Gebote drauf eingraviert sind, eingemeißelt sind. Und da lesen wir in 2. Mose 32, Vers 16, diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben oder man könnte besser noch sagen, eingraviert. Ne, und das Wort, was da ist, ist Graphé, griechisch Graphé für Schrift. Ne, und das kennen wir noch von Grafik oder eben von Eingravieren. So war das ja die ersten Formen der Schrift. Ne, da wurden irgendwie eingeritzt, eingemeißelt, eingegraben. Daher kommt die Verbindung zu diesem Wort Graphé. Und hier natürlich ein ganz eindeutiger Vorgang bei Mose, bei manchen Propheten im Alten Testament. Das ist so ein ganz klares Reden, wie so ein Diktat und die setzen das dann um. Worauf ich hier hinaus möchte, ist, dass von Anfang an eine ganz enge Verbindung war von Gottes Wort, Gottes Reden und der Schrift. Und die Schrift hat letztlich auch nur ihre Autorität, weil wir davon ausgehen, dass letztlich Ursache eben Gottes Reden ist. Und jetzt, und das möchte ich euch zeigen in den nächsten Minuten, gilt das, dass die Schrift die Autorität hat, weil davon ausgegangen ist, dass es genauso ist, als wenn Gott selbst zu uns oder zu den Menschen damals geredet hat. Und ich möchte euch zeigen, dass es nicht nur für die Stellen gilt, wo man so Art diktatmäßig Gott das so zu den Leuten geredet hat, sondern auch für alle anderen Dinge, die wir in der Heiligen Schrift finden. Gehen wir mal zu Jesus, Matthäus 19, Verse 4 bis 5. Da spricht er, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, also er sagt, wisst ihr nicht, ne, dass Gott sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Wenn man aber danach liest, im Alten Testament, wo das steht, 1. Mose 2, 24, steht nichts von Gott sprach, sondern der Schreiber hat das einfach so geschrieben. Aber Jesus sagt, es ist genau die gleiche Autorität, als wenn Gott sprach. Johannes 5, 45 bis 47, meint nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Euer Ankläger ist Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Total interessant, wir machen ganz oft so eine Trennung, das Alte Testament ganz anders und Jesus sagt so, von wegen, gar nicht. Das ist total die Kontinuität. Jesus sagt mal an anderer Stelle, ich bin überhaupt nicht gekommen, um das, was Mose geschrieben hat, irgendwie abzuschaffen oder abzulehnen. Ich bin da gekommen, um das zu erfüllen. Anders ausgedrückt, die beste Grundlage, um das zu verstehen, was Jesus sagt, ist dem zu glauben, was Mose vorher geschrieben hat. Und damit wertet Jesus das, was wir Mose zuschreiben, in den Heiligen Schriften eben total auf. Jesus selber sagt ganz oft etwas aus den unterschiedlichsten Teilen des Alten Testamentes und sagt dann, damit die Schrift erfüllt wird. Was heißt denn das? Es heißt doch, dass er ganz fest davon ausgeht, dass Gott sich an sein Wort halten wird. Dass Gott etwas verspricht und es dann auch tun wird. Und woran erkenne ich das? Weil es in der Schrift ist. Gott bindet sich da an die Schrift. Noch etwas anderes interessant, Ausleger, die so besser mit Sprache und so auskennen, die haben es analysiert, in Prozentzahlen unterscheiden die sich so ein bisschen, aber die haben entdeckt, dass ein hoher Prozentzahl von dem, was Jesus sagt, sind entweder direkte oder indirekte Zitate aus dem Alten Testament. Also Jesus lebt in und aus dem Alten Testament. Anders ausgedrückt, Jesus atmet die Schrift aus. Der hat sie inhaliert, der hat sie gegessen, hat sich davon ernährt. Das ist sein Lebenskraft, seine Lebensquelle. Und er atmet die quasi aus. Und ich finde es total interessant, dass das auch gar nicht so komisch ist, wenn wir davon ausgehen, dass Gott, der Heilige Geist, das inspiriert hat, eingehaucht hat. Okay? Und dann kommt später Gott, der Sohn, Jesus auf die Erde. Und natürlich lebt er aus dem, was der Heilige Geist inspiriert hat. Der hat es quasi eingeatmet und Jesus atmet es aus, indem er das in seinem Leben umsetzt. Faszinierender Gedanke. Aber macht total Sinn. Jetzt die Frage, gilt das nur für die Texte aus dem Alten Testament? Das war ja das Einzige, was die damals so hatten, ne? Als Glaubensgrundlage die erste Kirche. Oder gilt diese Kategorie der Schrift, dem die gleiche Autorität hat wie Gottes Reden, gilt es auch für neutestamentliche Texte? Und da machen wir zwei ganz interessante Entdeckungen, wieder bei Petrus und bei Paulus. In 2. Petrus 3, Vers 16 lesen wir da, erwähnt witzigerweise, was heißt witzigerweise, interessanterweise, Petrus den Paulus. Und er schreibt da vorher im Kapitel so gewisse, irgendein dogmatisches Thema, irgendein Lehrthema und sagt, Mensch, der Paulus, der lehrt das auch und zwar genauso wie ich. Zwischen Paulus und mir passt kein Blatt. Wir sind in den zentralen Lehren, sind wir uns völlig einig. Okay, und dann sagt er aber netterweise etwas zu den Paulusbriefen und zwar folgendes. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen. Was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt für dieses Thema heute, aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Also so im Nebensatz sagt Petrus, und übrigens, die Paulusbriefe, das ist auch heilige Schrift, hat die gleiche Autorität wie das, was Jesus da vorher benutzt hat. Und wenn ihr euch daran erinnert, Matthias hat gesagt, es hat die Kirche mehrere hundert Jahre gedauert, bis die diesen Kanon, bis sie die festgelegt haben, okay, diese Bücher von diesen vielen Schriften, die damals so umkursiert waren, nur diese haben letztlich die Autorität, die wir haben wollen, die wir der Kirche als Kirche dem zumessen wollen. Aber wir merken hier, der Großteil von dem, was da später, sag ich mal, institutionell bestätigt wurde, war den Leuten schon sofort klar. Und dem Petrus und der frühen Kirche war vollkommen klar, die Paulusbriefe war Gottes Reden zu uns, es war heilige Schrift, es hat Autorität. Und es gibt noch ein anderes kleiner, interessante Vers ins 1. Timotheus 5, 18. Da sagt er, denn die Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wertes. Jetzt würden wir immer denken, ah, das ist irgendein Zitat aus dem Alten Testament. Jetzt hat man aber geguckt und das hat man so nicht gefunden. Aber genau das findet man in Lukas 10, Vers 7. Das heißt, Paulus zitiert hier schon das Lukas-Evangelium. Auch zu einer Zeit, wo das schon bekannt war, kursiert ist sozusagen, aber noch fern davon, ganz offiziell so einen Stempel gehabt zu haben. Aber es war vollkommen klar, natürlich, das Evangelium ist heilige Schrift. Und das bedeutet, wenn ihr das lest, hat das die gleiche Autorität, als wenn Jesus direkt zu euch spricht. Die Heilige Schrift und das Handeln Gottes. Das Reden und Handeln Gottes gehört sehr eng zusammen. Und Paulus, ich würde fast sagen, geht noch einen Schritt weiter oder versucht es wirklich so einzureiben, diesen Punkt. Und zwar, er hat hier zwei Stellen, wo er die Schrift und Gott quasi austauscht. Also die Schrift wird personalisiert und bekommt göttliche Attribute und Fähigkeiten. Bis zu einem Maß, wo wir sagen, Mensch, Paulus, jetzt übertreibst du aber. Lesen wir mal, Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, es wird das gleiche, Wort und Schrift gehört zusammen. Aber hier der Punkt, die Schrift redet. Die Schrift sieht Dinge voraus. Hä, wie kann eine Schrift, ne, das ist ja Buchstaben sozusagen, was sollte... Wie so ein göttliches Attribut der Vorhersehung wird der Schrift hier zugeteilt. Ähnlich macht er das in Galater 3, 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Da gehe ich jetzt inhaltlich nicht drauf ein, sondern nur, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Du kannst natürlich sagen, ja, hat die Schrift doch nichts mit zu tun. Das war doch Gott mit seinem Wirken und Reden und Handeln an seinem Volk und so weiter durch die Geschichte. Ja, natürlich war es eigentlich nicht die Schrift, sondern es war Gott, der so gehandelt hat. Aber wenn wir diese Dinge, die Gott getan hat, dann nachlesen und verstehen in der Bibel, dann hat das die gleiche Wirkung, als wenn Gott selbst an uns gehandelt hätte. Als wenn wir dabei gewesen wären. Und deswegen kann Paulus sagen, und dann komme ich wieder zurück zu diesem Anfangsvers in 2. Timotheus 3, 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, und jetzt wieder, ne? Wir würden natürlich, naja, Gott macht es doch, natürlich, durch den Heiligen Geist, aber er sagt, die Schrift unterrichtet, die Schrift deckt Schuld auf, ne? Die Schrift erzieht, die Schrift weist den richtigen Weg. Und hä? Wie soll das gehen? Weil der Heilige Geist sich sozusagen gebunden hat an diese Heilige Schrift und dadurch wirkt. Und Gott uns damit verspricht, dass wenn wir das Lesen und drüber nachdenken, unser Leben aufnehmen, dass genau das Gott bewirken wird in unserem Leben. Und das ist der Grund, weshalb diese Heilige Schrift für uns als Gemeinde so wichtig ist. Der letzte Punkt, die Heilige Schrift und die Einladung Gottes. Ich fasse nochmal zusammen, was ich bisher gesagt habe. Die ganze Bibel hat göttliche Autorität, weil der Geist Gottes durch die Schrift redet und handelt. Okay? Und das ist quasi das, was die Bibel über sich selbst sagt. Soweit so klar. Nun kommen ein paar Abers. Das heißt nicht, dass alles, was ihr in der Bibel findet, nun direkt dich persönlich anspricht, Montag 13 Uhr, sozusagen, das ist es für dich. So funktioniert die Schrift nicht, ist kein Orakel, das ist nicht so ein, kannst du den Vers für den Tag immer ziehen, so funktioniert es nicht. Es heißt auch nicht, wie wir glücklicherweise jetzt von Petrus auch wissen, dass immer leicht, alles leicht zu verstehen ist. Ne? Wenn Petrus schon gesagt hat, hör mal zu, bei Paulus ist nicht alles so leicht zu verstehen, dann denken wir, Halleluja, endlich sagt's mal jemand. Ist wirklich nicht alles so leicht zu verstehen. Wenn es aber so ist, dass der Geist Gottes durch die Schrift zu uns redet und in uns wirken möchte, dann ist doch, sind doch die zwei entscheidenden Fragen folgendes. Worüber will er dann mit uns reden und was will er in uns bewirken? Und auch da die Antwort ist so klar wie revolutionär. Letztlich will Gott durch die Schrift mit uns über Jesus reden und er möchte bewirken, dass wir nach und nach so werden wie Jesus. Und ich weiß, ich habe es schon häufig gesagt, das hört sich total unrealistisch an. Ich weiß auch, wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dass du sagst, mach die Ziele geringer. Ich komme da nie hin, das macht mir nur Stress. Wie soll ich werden wie Jesus? Völlig unmöglich. Was bei uns unmöglich ist, ist möglich bei Gott, der uns verwandelt nach und nach, wenn wir es zulassen. Und der ihm verspricht, das gute Werk, was er in uns anfängt, das wird er vollenden. Zwar letztlich dann erst, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, aber bis dahin kann es auch sehr und soll es in diese Richtung gehen. Das beinhaltet für mich, und ich nehme an, auch für euch, eine doppelte Herausforderung. Das erste ist, du kannst keine Veränderung im Sinne Jesu erwarten in deinem Leben, wenn du dem Geist keinen Raum und keine Zeit gibst, das, was in der Heiligen Schrift ist, dass es bei dir landet, dass es bei dir wirkt. Und deswegen ist es so wichtig, finde deinen Weg, finde deinen Zugang, um das wirken zu lassen. Lerne es, dass die Heilige Schrift deine Nahrung wird. Deine Quelle, wir reden nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber. Und natürlich sind wir alle unterschiedlich. Leider ist es bei uns so, dass in Deutschland sagt man ja, über Geld redet man nicht. Und in der Gemeinde ist es leider so, über Bibellesen und Gebet redet man nicht. Wir viel kämpfen und uns ist das peinlich und dann kriegt man es doch nicht so gut hin, wie man gerne hätte und so weiter. Wir scheitern dann an unseren eigenen Erwartungen und so weiter. Deswegen redet keiner drüber. Was ist so wichtig? Lass uns drüber reden. Überall, wo wir können. Und sagen, hey, wie machst du das? War richtig schön letzte Woche bei Alpha. Es war eigentlich gar nicht hauptsächlich das Thema, aber da war in meiner Gruppe eben einer, der liest halt regelmäßig in der Bibel und die anderen waren alle, hey, wie machst du das? Wie machst du das mit Gebet? Wie und wo? Und ich fand es total cool, weil ich sage, ja, da redet man eben sonst nicht drüber. Aber wie sollen wir voneinander lernen, wenn wir nicht darüber reden? Oder auch ein ganz praktisches Beispiel. Nehmen wir mal die Gebetsmail, die Barbara rumsetzt. Wir haben so einen Gebetsverteiler, keine Ahnung, wie viele da drin sind, vielleicht 150 Leute oder so, wenn da gewisse Dinge sind, kann man da Gebetsanliegen teilen, für alles Mögliche. Und die kommt eigentlich immer, vielleicht nicht, wenn es spontan, wenn sie was schreiben muss, was weiß ich, zwischen 1.30 Uhr und 1.40 Uhr nachts empfiehlt man vielleicht mal einen Bibelvers, sonst ist das immer mit einem Bibelvers versehen. Und jetzt die Frage, warum? Ist das so ein frommes Feigenblättchen? Ist das so ein bisschen so eine Erinnerung, dass man, naja, das muss ja, damit es legitimiert ist, muss da ja irgendwie ein Bibelvers dran sein? Nein. Ich kenne Barbara und ich weiß, wenn es falsch ist, korrigierst du mich, aber ich weiß, dass das jedes Mal eine Einladung ist, die Verheißung ernst zu nehmen von Gott. Zu sagen, das ist nicht einfach nur eine Info, das ist lebendiges Wort. Und wenn wir beten, machen wir das nicht auf der Grundlage von, wir sind so cool, wir sind so fromm, ich bin die Barbara, ich habe schon so viel Gebetserhör, habe so viel erlebt und so weiter. Null. Sie sagt, die einzige Grundlage, dass wir wieder unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, ist, weil er was uns verheißen hat in der Schrift. Und darauf stellen wir uns. Und damit ringen wir und das kauen wir durch und das halten wir Gott hin. Und dann wird es lebendig. Und dann geht es nicht darum, dass wir unser Ding machen, sondern dann geht es darum, dass wir Gott Raum geben, dass sein Reden Raum hat und dass er das wirken kann, was dran ist. Zum Segen der Menschen, zu seiner Ehre. Darum geht es ganz praktisch. Also das ist das eine. Wir werden keine Veränderung erfahren, wenn wir nicht lernen, diese Heilige Schrift in uns wirken zu lassen. Aber es gibt auch das andere Problem. Man kann ein ganz großer Bibelfan sein und auch das Wichtigste verpassen. Wie viele von Jesu Zeitgenossen, denen macht Jesus nämlich folgenden Vorwurf in Johannes 5, 39 bis 40. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und das ist auch super. Das ist genau der richtige Ort, um nach Leben zu suchen, ist die Heilige Schrift. Und dann aber die Tragödie. Und dabei spricht sie doch gerade von mir. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könnt. Und das heißt, letztlich ist jede Bibel, jede Beschäftigung eine Einladung, wieder zu Jesus zu kommen. Da, wo wir sind, mit dem, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade ausmacht, immer wieder, 24/7, die ganze Gewicht unserer Existenz auf Jesus zu setzen, ihm hinzulegen, in seine Arme zu kommen, uns auf ihn zu verlassen. Und deswegen auch heute diese Einladung, letztlich zu Jesus zu kommen. Letztlich unser Vertrauen ihm wieder auszusprechen. Und auch eine Einladung, wenn du sagst, Mensch, ich habe keine Ahnung, wie man die Bibel lesen kann. komm zu mir, dann finden wir da was für dich. Oder wenn du sagst, oh, ich habe schon viel in der Bibel gelesen, auch von Jesus, aber begegnet ist er mir nie. Keine Ahnung, ist ein netter Kerl, aber mehr nicht. Genau, dann sprich mich auch an. Und dann gucken wir mal, wie wir Jesus in den Schriften finden können. Soweit, ich möchte noch beten und die Band kommt nach vorne. Wir singen dann noch ein Lied. Dabei sammeln wir die Kollekte ein. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung dieser Gemeinde. Aber lasst uns beten, ihr könnt dazu schon aufstehen. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass das auf so vielfältige Weise geschieht. Und wir danken dir heute von ganzem Herzen, dass du redest, auch heute noch, in und durch deine Heiligen Schrift. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du immer auf uns wartest. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns einlädst, von uns wegzuschauen, auf dich zu schauen, was du tun kannst, was du schon getan hast, was du gerade tust und was du tun wirst. Wir preisen dich für deine Treue. Wir preisen dich für deine Liebe. Und wir bitten dich, da wo uns deine Nähe Angst macht, da wo uns dein Anspruch überfordert, da wo deine guten Gedanken und Wege für uns unerreichbar scheinen, Heiliger Geist, wir beten, schenk du, dass wir wegschauen von uns, von unseren Möglichkeiten und dass wir nach deiner Verheißung immer und immer wieder bei Jesus landen. An den schönen Tagen, an den richtig guten Tagen, im grauen Alltag und dann, wenn es nur noch mies und elendig wird. Herr Jesus, du bist immer da, du wartest und dafür danken wir dir. Amen.